Hallo und herzlich willkommen beim biblischen Personenverzeichnis, bei meinem Podcast über die Namen der Bibel und von denen gibt es eine Menge. Ich hatte die vielleicht ein bisschen vermessene Idee, mich von A bis Z durch diese Namen zu podcasten, aber je länger ich das vorbereite, umso klarer wird mir. Ich kann wahrscheinlich froh sein, wenn ich da bei B hinauskomme, aber wer weiß, vielleicht lasse ich ja doch zwischendurch ein paar aus. Und natürlich bin ich neugierig, wie das so sein wird. Wie ist es mit den 12 Söhnen Jakobs oder den 12 Jüngern Jesu? Kann ich da wirklich über alle was Unterschiedliches sagen und wenn ja, was? Aber gut, das werden wir ja sehen und ich find's andererseits gerade auch spannend, wenn ein Name einfach so fällt, ohne Backstory, ohne weitere Infos. Ja klar, das ist dann vielleicht eine erfundene Person, irgendwie ein Platzhalter, aber dieser Name symbolisiert eben eine vollständige Persönlichkeit mit Ängsten, Sehnsüchten und auch Erfolgsmomenten. Oder der Name steht für die Sehnsüchte der Autorinnen und Autoren oder für eine winzige, ganz kleine Facette der Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie erlebt wurde. Und ich hoffe, dass das alles auch spannend ist für die, die mit der Geschichte Gottes, mit den Menschen, also mit dem Glauben, nichts anfangen können. Denn die Bibel kann auch als eine gigantische Erzählung gelesen werden und als eine Erzählung, die Sehnsüchte, Wünsche, Grundgestimmtheiten des Menschen abbildet, egal welches Menschen. Aber genug der Vorrede. Heute beginnen wir mit dem Buchstaben A und mit Aaron. Aaron beginnt zumindest im Deutschen mit einem doppelten A, auch wenn das ja ein eher westliches Phänomen ist. Im Hebräischen werden Vokale ja nicht mitgeschrieben. Auch im Koran spielt Aaron eine wichtige Rolle. Er heißt dort Harun, ist der Stellvertreter des Mose, der Kalif des Mose und wird noch loyaler dargestellt als in der Bibel. Gleich so eine Art Spoiler zu Beginn. Das wird jetzt keine Geschichte, die ich erzähle, die jetzt wirklich viele Menschen wahrscheinlich einlädt, zu sagen, boah, so tolle Menschen kommen in der Bibel vor, ich will mehr davon lesen, sondern diese Figur ist, man könnte sagen, eingesperrt, aber auf jeden Fall eingewoben in ein theologisches Konstrukt eben, in den Auszug aus Ägypten und die Gesetze, die Gott dann gibt. Und da gibt es manche Texte, die ganz schön heftig sind und die sagen auch, Mensch, wenn sowas in der Bibel steht, dann will ich eigentlich nicht weiterlesen. Aber vor diesem Hintergrund und mit diesen Einschränkungen ist es doch eigentlich eine ganz interessante Persönlichkeit. Und die Nachwirkungen dieses Mannes oder auch dessen Namen waren nicht unbeträchtlich. Bis zum Ende des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 nach Christus konnten nur Nachfahren Aarons Priester im Tempel sein. Und der Segen, den er zum ersten Mal ausgesprochen hat, wird heute noch am Ende vieler Gottesdienste gesprochen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Zum ersten Mal, zumindest nach der Erzählung gesprochen, als das Volk Israel sich nach jahrelangem Herummeandern in der Wüste endgültig auf den Weg ins gelobte Land macht. Also ein Mutsegen für ein ganzes Volk. Und irgendwie auch ganz typisch für diese seltsame hierarchische Konstellation. Gott spricht diese Segensworte zu Mose, der sagt sie Aaron weiter und der spricht sie dem Volk zu. Und offenbar ist bei dieser Stafette Stille Post nichts verloren gegangen. Nun sind die biblischen Texte keine biografischen Texte im eigentlichen Sinn und das ist manchmal ganz gut so bei dem Erschreckenden, was da erzählt wird. Diese Texte wollen uns nichts über die Person Aaron um dieser Person willen erzählen. Aaron ist erstmal ein Symbol für die Beziehung Gottes zu seinem Volk oder für die Beziehung, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden wird. Denn Aaron ist, das hatte ich ja am Anfang schon angedeutet, ist auch ein Symbol für das, was viele an biblischen Texten heute schwierig oder sogar gefährlich finden. Ein radikaler Monotheismus, der sich scharf von anderen Religionen und dadurch von anderen Völkern abgrenzt. Eine Abgrenzung, die in diesen Texten mit Gewalt vollzogen wird. Gewalt von Menschen und Gewalt von Gott. Das macht es nicht leicht, der Person Aaron über drei biblische Bücher hinweg zu folgen. Und doch blitzen immer wieder Persönlichkeitsschnipsel auf, die sich nicht der radikalen Theologisierung der Person fügen und deshalb umso interessanter sind. Zum ersten Mal taucht Aaron im zweiten Buch Mose im vierten Kapitel auf und zwar ziemlich abrupt. Und ja, mitten in einer dieser Szenen, in denen Gott als uneingeschränkter Herrscher ganz menschlich an seine Grenzen kommt. Hintergrund, das Volk Israel lebt in Ägypten. Vor mehreren Generationen ist die Großfamilie des Jakob als Wirtschaftsflüchtlinge, zu Hause war Hungersnot, nach Ägypten gekommen und sie sind dort geblieben. Offenbar haben sie sich auch gut integriert und sie sind immer mehr geworden. Sie waren dort erfolgreich, haben sich wohlgefühlt, haben sich dort ihr Leben aufgebaut. Aber diese Großfamilie, die irgendwann dann als Volk Israel bezeichnet wurde, die waren offenbar immer noch in ihrer Eigenart erkennbar. Irgendwann sind sie von den Ägyptern als Bedrohung wahrgenommen worden und gleichzeitig wollte man sie nicht loswerden, weil sie nämlich billige Arbeitskräfte waren. Und diese Art von Überfremdung in mehrerer Hinsicht hat dann dazu geführt, dass die Mehrheit, die Minderheit zwar gerne zu arbeiten heranzog, aber sie ansonsten schikanierte, wo sie nur konnte. Einschränkung: Es gibt keine historischen Hinweise darauf, dass das tatsächlich so passiert ist, dass tatsächlich ein riesiges Volk als Ganzes in Ägypten gewesen ist. Aber mit Sicherheit haben sich da ganz viele Erfahrungen gespiegelt in diesen Erzählungen von Menschen, die als Fremde in einem großen Land waren, dort auf der einen Seite willkommen waren und auf der anderen Seite schief angeschaut, angefeindet, misshandelt wurden. Letztlich Erfahrungen, die wir heute noch kennen in den unterschiedlichsten Ländern. Und die wurden dann offenbar zusammengefügt, diese Erfahrungen, zu einer Großgeschichte von dem Volk Israel, was als große Menschenmenge in Ägypten ist und dort eben als Gefahr empfunden wird. Es kommt nun zu einer Rebellion, die später als der Auszug aus Ägypten bezeichnet wird. Und zum Anführer dieser Rebellion, dieses Auszugs, wird Mose. Mose ist aus Ägypten nach Midian geflohen und hat dort geheiratet, eine Familie gegründet, sozusagen ein Israelit im Exil. Und aus irgendeinem Grund erwählt ihn Gott nun als seinen Propheten, der das Volk aus der Unterdrückung zurück nach Hause führen soll, auch als Verhandlungsführer Gottes mit dem Pharao. Mose begegnet seinem Gott in einem brennenden Dornbusch und der beauftragt ihn, zum ägyptischen Pharao zu gehen mit den Worten: Lass mein Volk gehen, let my people go. Ganz bekanntes Spiritual. Hier stößt Gott wahrscheinlich unerwartet auf störrischen Widerstand, wie er in der Bibel selten ist. Denn Mose ist der Meinung, dass er nun ganz und gar nicht der Richtige für diese Mission ist. Denn erstens, ich kann doch nicht eine Botschaft von irgendeinem Gott ausrichten, den das Volk gar nicht kennt. Okay, Gott nennt ihm einen Namen, den er weitergeben kann. Dann, ich finde jetzt sicher nicht die richtigen Worte. Gott verspricht ihm, alles haarklein vorzusagen. Er dürfe sowieso keine eigenen Reden schreiben, denn er müsse nur das Wort Gottes weitergeben. Aber dann drittens, ich bin schüchtern und ich kann überhaupt nicht vor so vielen Leuten reden. Wenn das jetzt die Folge mit Mose wäre, würde ich hier gerne dieser Widerborstigkeit weiter nachgehen. Denn das ist einer dieser Momente, in denen das theologische Großkonstrukt der Bibel aufbricht und die Beziehung Gottes zu dem Menschen plötzlich auf Augenhöhe ist und etwas von einer großen Vertrautheit und gleichzeitig von einem großen Selbstbewusstsein auf beiden Seiten hat. Ich sage, da wird das theologische Konstrukt aufgebrochen, aber das ist natürlich auch eine theologische Beschreibung der Beziehung zu Gott, aber eben auf sehr menschliche Art. Okay, es geht hier nicht um Mose und trotzdem habe ich das hier so erzählt, weil jetzt nämlich Aaron ins Spiel kommt. Aaron ist Moses älterer Bruder und anders als der hat er offensichtlich keine Scheu, öffentlich aufzutreten. Und so wird Aaron in eine Geschichte hineingezogen, als Sprecher des Mose. Eine Geschichte, die ihn viele schlaflose Nächte kosten wird und die er vielleicht manchmal gerne wieder losgeworden wäre. Denn ein Eigenleben als literarische Person und wahrscheinlich auch als reale hat Aaron von nun an nicht mehr. Er ist untrennbar mit Mose verbunden und über diesen mit Gott. Und auf der anderen Seite wird er Teil einer der vielen schwierigen Familiengeschichten der Bibel. Und dabei entsteht ein spannender Erzählungsüberschuss, der viel Menschliches enthält und Aaron zu mehr macht als zu einem theologischen Konstrukt. Wir wissen ein wenig über die Familienverhältnisse des Aaron, so wie sie die Bibel beschreibt. Es sind drei Geschwister. Aaron ist der ältere Sohn, Mose der jüngere Sohn. 3 Jahre Unterschied, heute ein klassischer Abstand, damals wahrscheinlich eher ein großer Abstand. Aber Altersangaben sind sowieso in diesem Teil der Bibel mit Vorsicht zu genießen. Und da wird auch gesagt, als das Volk Israel dann letztlich aus Ägypten flieht, ist Aaron 83 und Mose 80 Jahre alt, was auch immer das bedeutet. Gut, außer den beiden Brüdern gibt es dann noch Miriam, die Schwester, eine der faszinierendsten Gestalten der Bibel. Sie ist deutlich älter als die beiden Brüder. Die Eltern heißen Amram und Jochebed, sie kommen aus dem Stamm Levi. Der geht zurück auf einen der 12 Söhne Jakobs, nämlich den Levi. Auch hier klare Eingliederung in ein festes Familiengefüge. Überhaupt wird die ganze Geschichte Israels als Familiengeschichte geschildert mit den entsprechenden Zwistigkeiten. Zum Beispiel wird dem ganzen Stamm Levi später der Kultdienst übertragen werden, aber nur in dienender Funktion. Das Priestertum wird dem Leviten Aaron und seinen Nachkommen vorbehalten sein. Alle Leviten sind gleich, aber die aaronitischen Leviten sind gleicher. Aaron wird später Elisheba heiraten und 4 Söhne bekommen, von denen aber nur 2 überleben werden. In der Bibel wird Aaron sehr häufig mit Mose zusammen genannt, immer an zweiter Stelle natürlich. Und der Konzeption nach auch ohne Eigenständigkeit. Aaron ist nicht der Redenschreiber von Mose oder dessen persönlicher Referent, mit dem er in einen theologischen Diskurs treten könnte. Nein, Aaron ist das Sprachrohr des Mose, der das wörtlich wiedergibt, was Mose selbst von Gott gesagt bekommen hat, was der sich aber wegen seiner Schüchternheit, also Mose sich wegen seiner Schüchternheit dem Volk nicht zu sagen traut. Und gemeinsam mit Mose ist Aaron oft genug der Prellbock, wenn das Volk mal wieder unzufrieden ist mit Gottes Führung und das an Mose und Aaron auslässt. Und dann sind die beiden wiederum diejenigen, die Gottes Strafen ausrichten, vielleicht sogar ausführen müssen. Obwohl an dieser Stelle gerade Mose gegenüber Gott häufig einen gewichtigen Strafnachlass heraushandelt. Ab und zu aber lehnt sich Aaron gegen den jüngeren Bruder auf. Vielleicht hätte er viel öfter Lust dazu gehabt, vielleicht ist es auch tatsächlich viel öfter geschehen, als es überliefert wird. Denn objektiv gesehen macht Aaron die Drecksarbeit. Er ist das öffentliche Gesicht Moses und Gottes, er überbringt die guten und oft schlechten Nachrichten und er wird sich seinen Teil gedacht haben, aber muss eben wörtlich das ausrichten, was er gesagt bekommen hat. Aber als Mose auf dem heiligen Berg ist, sich dort von Gott die Gesetze diktieren lässt und einfach nicht zurückkommen will, ist Aaron alleine Prellbock. Das Volk ist in Unruhe, sie sehen, irgendwas passiert da auf diesem Berg, sie können Sturm und Rauch von unten sehen, aber Mose kommt nicht zurück. Und nun bricht sich wieder einmal die Unzufriedenheit Bahn, die Hoffnung auf eine bessere Welt, die sich einfach nicht erfüllen will, und der verklärte Blick zurück auf Ägypten, als sie immerhin ordentlich zu essen hatten. Sie haben genug von einem Gott, den man nicht sehen und nicht anfassen kann. Sie wollen ein Götterbild aus Holz oder Stein oder Metall, greifbar und mächtig, so wie die anderen Völker auch. Sie wollen nichts mehr Besonderes sein, kein auserwähltes Volk, sondern nur noch irgendwo zu Hause sein und ihre Ruhe haben und normalen Göttern normale Opfer bringen. Und so sammeln sie Gold zusammen, das sie aus Ägypten herausgeschmuggelt haben, bringen es zu Aaron. Und der schmiedet ihnen ein goldenes Kalb, um das sie tanzen können. Das ist Meuterei. Gegen seinen jüngeren Bruder, aber vor allem auch gegen Gott. Und vielleicht brach es auch aus ihm heraus, die Unzufriedenheit mit seiner Rolle. Vielleicht hatte er es satt, immer nur zweite Geige zu spielen, eher der Ältere. Vielleicht teilte er auch das nagende Unbehagen des Volkes und fühlte sich jetzt wohl als der, der jetzt tatsächlich mal was macht. Was eigenständig ist, was nicht von Mose oder von Gott irgendwie vorgegeben und vorgekaut ist. Die Rebellion misslingt, das Kalb wird zerstört, Gott will sein Volk vernichten und wird von Mose davon abgehalten. Todesopfer und Krankheiten gibt es trotzdem. Aaron wird zwar heftig kritisiert, er habe das Volk zuchtlos werden lassen, aber Strafen gibt es keine. Im Gegenteil, ihm wird umso mehr das Priestertum, später das hohe Priestertum übertragen. Vielleicht aus dem Gefühl Gottes heraus, nun müsste es aber wirklich noch deutlich festgelegter, konkretisierbarer und vielleicht dadurch auch kontrollierbarer werden. Mit dem Priestertum gewinnt Aaron plötzlich eine eigenständige Rolle, auch gegenüber Mose. Mose bleibt der Charismatiker, der Entrückte, vielleicht auch etwas abgedrehte Religionsstifter, im ständigen Austausch mit Gott, aber vielleicht auch mit so einer fehlenden Bodenhaftung. Moses Familie spielt in der Folge keine Rolle mehr, aber dazu mehr in ferner Zukunft in der Folge über Mose. Aaron dagegen wird Teil des Kultes, der religiösen Elite, seine Söhne werden früh zu Nachfolgern aufgebaut, seine ganze Nachkommenschaft wird von Gott, zum Teil auch rigide, das Priesteramt nicht nur versprochen, sondern auch gesichert. Das sichert wiederum Aarons Stellung, aber auf der anderen Seite schränkt es seine Bewegungsfreiheit ein. Man könnte auch sagen, nun ist er Teil der Opfermaschinerie, die er nur bedienen kann. Wie die Opfer funktionieren, das ist festgelegt und zwar von Gott. Am heftigsten wird er das beim Tod zweier seiner Söhne verspürt haben. Nadab und Abihu, die beiden ältesten Söhne Aarons und Elishebas, führen ein Räucheropfer nur fast korrekt aus. Sie benutzen das falsche Feuer. Und dafür werden sie auf der Stelle von Gott getötet. Aaron aber darf nicht einmal trauern, er darf die Stiftshütte nicht verlassen, er darf die Toten nicht berühren, weil ihn das für den Priesterdienst unrein gemacht hätte. Aber auf der anderen Seite hätte er für die Verfehlung seiner Söhne mit haftbar gemacht werden können. Es geschieht ihm wieder einmal nichts, aber er muss einen Ziegenbock auslosen, der dann als Sündenbock in die Wüste geschickt wird. Zwei Redensarten entstehen dadurch auf einen Schlag. In einer Situation verbünden sich Aaron und Miriam gegen den jüngeren Bruder. Auch das vielleicht eine interne Familiendynamik, die beiden pragmatischeren gegen den Abgehobenen, der den Blick für das Angemessene verliert. Es geht um Gerechtigkeit und Authentizität. Die Politik des Mose, die natürlich die Politik Gottes ist und stark religiös geprägt, setzt ganz radikal auf Abgrenzung. So radikal, dass es heute fast unlesbar ist. Mischehen sind unmöglich, sexuelle Kontakte mit Außenstehenden bei Todesstrafe verboten. Hier muss eingeschoben werden, dass das auch im Alten Testament nicht die durchgehende Haltung ist. Es gibt ein sehr starkes, universales Gegengewicht, sogar in den 5 Büchern Mose. Doch darum geht es hier gar nicht. Miriam und Aaron stört es, dass Mose sich nicht an seine eigenen Regeln hält. Er hat nämlich eine ausländische Frau geheiratet, die nicht zum Volk Israel gehört. Und das kritisieren sie lautstark. Gott aber weist sie zurück mit dem Hinweis auf die besondere Stellung des Mose in seinem Heilsplan. Miriam wird daraufhin als Strafe schwer aussätzig und nur die Fürsprache beider Brüder kann den Aussatz auf 7 Tage begrenzen. Aaron selbst kommt natürlich wieder straflos davon. Aber dieses Glück verlässt ihn einige Zeit später, als beide, Mose und Aaron, gegen Gott handeln und deshalb das gelobte Land nicht betreten dürfen. Naja, was heißt gegen Gott handeln? Der Anlass ist aus heutiger Sicht völlig belanglos. Es ist nicht genug Wasser da, das Volk wird durstig und aufsässig und, wie es ja schon mal geschehen ist, ganz am Anfang der Reise, schlägt Mose mit dem Stab auf den Felsen. Wasser kommt heraus, alle trinken und sind glücklich. Naja, fast alle, Gott nicht. Denn Mose hat seine Befehle nicht genau ausgeführt. Er sollte den Felsen nur anreden. Stattdessen klopft Mose mit seinem Stab 2-mal drauf. Er hat Gottes Macht offenbar nicht für stark genug gehalten und meinte, mit dem Stab seinen Worten nachhelfen zu müssen. Naja, darauf folgt die Strafe, er darf das gelobte Land nicht betreten und der arme Aaron, der ja eigentlich gar nichts gemacht hat, wird mit bestraft. Solche Szenen, und davon gibt es in diesen Büchern viele, wirken grausam, sind es ja eigentlich auch. Vor allem aber könnten sie das Bild zeichnen eines kleinlichen, zwanghaften, schnell beleidigten, grausamen Gottes, der bei der kleinsten Abweichung gegen seine Befehle ausrastet. Das will ich hier auch nicht hinwegreden. Und trotzdem zweierlei. Gott lässt mit sich handeln. Das funktioniert eigentlich fast immer. Das heißt meiner Ansicht nach nicht, dass Gott wankelmütig ist, auch nicht, dass er sich rational überzeugen lässt, sondern dass er offen ist für die Fürsprache für andere. Fast niemand bittet hier für sich, sondern Menschen bitten füreinander. Mose für Aaron, Aaron für Miriam, beide für Miriam. Und all das entspricht der Gemeinschaft, die Gott dort in der Wüste formen will, dass da nicht Individuen unterwegs sind, sondern Menschen, die miteinander und füreinander einstehen. Und zum Zweiten ist das Problem der Übertretungen nicht, dass die Menschen gegen Gottes Befehle handeln, sondern dass sie eigenmächtig anderen Menschen ihre eigenen, selbst erfundenen Kultvorstellungen aufdrücken wollen. Und dahinter wiederum steckt die Überzeugung, dass nicht Menschen anderen Menschen den richtigen Gottesdienst oder die richtige Religionsausübung aufdrängen können, sondern dass das nur in Gottes Hand liegt. Aaron und seiner Priesterschaft ist durch dieses ganze Konzept viel Macht gegeben, aber die hat ganz klare Grenzen. Und insofern ist das auch ein Schutz vor Diktatur und menschlicher Willkür. Kurz nach dieser Geschichte stirbt Aaron. Miriam ist da schon tot. Über Aarons Sterbeort gibt es unterschiedliche Angaben. Aber natürlich werden auch die Umstände des Todes von Gott geregelt. Nach der Schilderung des 4. Buch Mose stirbt er kurz nach der Geschichte mit dem Wasser an der Grenze zu Edom, also fast schon in Sichtweite des gelobten Landes. Gott zieht das voraus. Er befiehlt dem Mose, seinem Bruder die Priestergewände auszuziehen und sie dessen Sohn Eleazar anzuziehen. Dann steigt Aaron auf den Berg Hor, immer wieder spielen Berge eine Rolle, und stirbt dort. Er wird vom ganzen Volk 30 Tage beweint. Nach dem 5. Buch Mose stirbt Aaron allerdings erst einige Zeit später, aber auch da vor dem Einzug ins gelobte Land. Strafe bleibt Strafe. 123 Jahre soll er dann gewesen sein. Aaron, ein begabter Redner, immer im Schatten seines Bruders, der offenbar näher an Gott dran war als er selbst. Wie hat sich das angefühlt? Ab und zu auf Konfrontationskurs, bis zuletzt nicht bestraft dafür, aber dann doch wieder ganz nah dran am Geschehen, eine bedeutende Persönlichkeit. Vielleicht keine besonders dankbare Aufgabe, eine wichtige Aufgabe. Ohne Aaron wäre dieser ganze Auszug aus Ägypten wahrscheinlich nie gelungen. Und ganz am Ende wird er für etwas bestraft, was Mose getan hat und was eigentlich an sich gar nicht strafwürdig ist. Doch seine Nachkommen behalten das religiöse Monopol in Israel bis zum Ende des zweiten Tempels. Wirklich lebendig wird Aaron in der Bibel nicht. Dazu ist er zu sehr theologisches Konstrukt. Er ist eine Erklärung dafür, warum die Priesterschaft so mächtig ist und gleichzeitig Grenzen braucht. Doch die wenigen menschlichen Facetten, in die wir Einblick bekommen, die geben doch einen Eindruck von einer spannenden Familiengeschichte und von einem Leben, das man als tragisch bezeichnen könnte, das aber von Aaron selbst offenbar mit Ausnahme nicht so empfunden wurde. So viel zu Aaron. Wir haben gleich mit einer recht langen Folge begonnen und mit einer Persönlichkeit, die nicht so richtig greifbar wird und auch nicht richtig als Persönlichkeit greifbar wird. Und doch eine wichtige biblische Person. In der nächsten Folge dann das totale Gegenteil. Eine Person, von der wir eigentlich nur den Namen und den Beruf wissen, die aber in einem interessanten Setting unterwegs ist. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Herzliche Einladung, den Podcast zu abonnieren über die Adresse in den Shownotes oder in Kürze auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und nun schlicht und einfach alles Gute, bis zum nächsten Mal.